Fastet ihr? Helene fastet sowieso die ganze Zeit.
So kann man es natürlich auch sehen, ja. Ich habe überlegt, ob ich Süßigkeiten faste, weil ich echt viel Süßigkeiten esse im Moment. Aber ich, dann ging der Aschermittwoch, kam und ging und ich stellte fest, ich esse immer noch Süßigkeiten. Also irgendwie hat das nicht funktioniert, ich weiß nicht.
Gelten Lakritz als Süßigkeiten eigentlich?
Nee, ja,
ne?
Ja,
das
doch,
ist mehr
das
so
ist schon
Gesundheits-
so. Aber es ist auch Bluthochdruck verursachend Lakritz.
Echt?
In Massen genossen.
Mach mir keine Angst. Ach. Deswegen bin ich immer so rot in der Birne.
Alles im Leben ist Bluthochdruck verursachen, wenn du mich fragst.
Alles schön im Leben.
Alles schön im Leben, das stimmt. Manchmal ist es auch guter Bluthochdruck. Gibt es sowas, guter Bluthochdruck? Keine Ahnung, wir haben ja gerade, wo wir gerade bei medizinischen Themen sind, ja. Wir haben ja am Freitag ein Ask Me Anything, ein Frag mich alles im Aufwacher-Podcast mit einem Impfarzt, dem leitenden Impfarzt des Kreises Neuss. Und es ist Wahnsinn, was die Leute für Fragen haben. Sehr spezifische Fragen. Wenn man diese und jene Krankheit mit dieser und jener Komplikation hat und dieses und jenes Medikament nehmen muss, kann man sich dann noch impfen lassen? Und da merkt man einfach so, ne, die wissen gar nicht, wen sie das fragen sollen. Die haben, also ich meine, theoretisch könnten sie ja einen Hausarzt fragen, aber
also, ich wollte gerne sagen, das wäre der erste Anlaufpunkt, den ich Ihnen empfehlen würde.
Ja, klar. Aber manchmal wissen die Aussätze das ja vielleicht auch nicht so genau, ne?
Die Götter in Weiß wissen alles.
Ja, wir wissen ja bei vielen Impfstoffen, dass wir nicht so viel wissen, wie wir wissen würden gerne. Sollen wir mal los podcasten?
Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und ich bin verbunden mit
Kirsten Bialdiger.
Und Max Plück, hallo.
Unseren beiden landespolitischen Chefkorrespondenten bei der Rheinischen Post. Und jede Woche sprechen wir hier im Podcast über das, was die Landespolitik bewegt. Und ehrlicherweise muss man sagen, seit vielen, vielen Monaten reden wir sehr viel über Corona. Das werden wir wahrscheinlich auch dieses Mal wieder tun. Was habt ihr für Themen mitgebracht?
Ach, ja, einiges wieder, ne? Es ist wieder viel los. Das eine große Thema diese Woche sind ja die Kitas. Da gab es ja Neuigkeiten. Der Familienminister hat gesagt, wie es nach dem 22. Februar weitergehen soll. Und was immer Mitte Februar, manche können sich noch erinnern, der Fall ist, das Semester ist zu Ende an der Uni. Und die Frage, die sich viele Studierende stellen, ist, wie es weitergeht im Sommersemester.
Ich spreche mit euch tatsächlich auch über Corona. Welche Überraschung. Und ich habe mitgebracht als Thema das Testen, weil einerseits es da einen Vorstoß aus dem Bundesgesundheitsministerium gibt. Ich aber auch mich mit dem Chef des Apothekerverbandes NRW unterhalten habe, mit Herrn Preis. Und der hat mir ganz viel gesagt dazu, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Vor allem auch, wenn es demnächst die Selbsttests gibt, die dann auch möglicherweise über die Apotheken erhältlich sind. Dann können wir einmal spucken und dann wissen wir, ob Corona oder nicht.
Dann können wir wieder Karneval feiern.
Und dann können wir wieder bützen.
Bützen, genau. Zumindest hoffen wir das alle. Ich habe ein Interview mit dem Chef des Städte- und Gemeindebundes, Roland Schäfer, dem ehemaligen Bürgermeister von der Stadt Berchtesgaden, gehört. Ich glaube, Deutschlandfunk war es, wo er gesagt hat, das ist ja alles gut und schön, was das Bundesgesundheitsministerium da so vorgeschlagen hat, von wegen, jetzt demnächst können wir uns alle an der Apotheke anstellen und uns testen lassen, ganz unkompliziert und schnell. Aber ehrlicherweise muss man sagen, so infrastrukturell ist da noch nicht so fürchterlich viel passiert. Also das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was den Apothekerverband umtreibt.
Nee, gar nicht so, weil nämlich tatsächlich wir haben einen Entwurf der Erweiterung der Impfverordnung vorliegen, aus dem schon relativ klar hervorgeht, wer da das Hütchen auf hat. Und das wird tatsächlich Herr Schäfer und Konsorten werden das sein, weil nämlich das Ganze übergeben wird an die von den Gemeinden und Städten beauftragten Testzentren. Die gibt es. Und in NRW sind das weniger die Apotheken, hat mir der Apothekerverbandschef erklärt. Das sind vor allem Privatunternehmen, die dort jetzt nochmal sozusagen ein letztes Mal richtig zum Zuge kommen. Die werden dann nämlich wahrscheinlich mit ihrem Geschäftsmodell, was sie bis jetzt hatten, mit Schnelltests die Leute testen, nicht mehr so zum Zuge kommen. Dann spätestens dann, wenn der Selbsttest endlich zugelassen ist, darauf warten wir ja alle und hoffen, dass da endlich mal ein bisschen Bewegung in die Sache reinkommt. Aber spätestens, wenn die da sind und ich mir für 10 bis 15 Euro in der Apotheke einen Selbsttest kaufen kann, warum sollte ich dann noch zu einem von diesen kommerziellen Testzentren gehen? Und da ist es jetzt so, dass diese Schnelltests, die der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU ab 1. März in Aussicht gestellt hat, also wir dürfen uns alle einmal schnell testen lassen, dass das immer noch diejenigen Tests sind, die von medizinischem Personal vorgenommen werden müssen. Und deshalb eben der Gang zum Testzentrum. In anderen Bundesländern sind das überwiegend Apotheken. Deswegen werden die da auch immer mit in einem Atemzug genannt. Da ist dann die Kommune dazu übergegangen, weil sie gesagt haben, wir haben halt eben nicht so einen Anbieter vor Ort. Deswegen lassen wir das entweder eine Schwerpunktpraxis machen. Wir lassen das, du kannst es auch beim Zahnarzt machen lassen. Also je nachdem, wie die Kommune das halt eben bei sich geregelt hat. Oder eben in der Apotheke. Und das ist aber bei uns nur in Ausnahmefällen so. Also in der Regel sind das eben diese Unternehmen, die das so an.
Wir haben jetzt das Pferd, glaube ich, ein bisschen von hinten aufgezäumt. Was ist denn jetzt konkret der neue Gedanke, der Vorschlag vom Bundesgesundheitsminister?
Ja, der möchte sozusagen, dass möglichst breite Schichten der Bevölkerung einmal testen lassen. Das war ja bislang nicht so. Also wenn wir uns anhören, was dann noch im vergangenen Herbst, Winter gesagt worden ist, da ging es ja darum, dass die Labore an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, dass die halt eben alle Wochenenden durchgearbeitet haben und so weiter. Das hörte sich ja dramatisch an. Daraufhin wurde das Testen ja deutlich zurückgefahren. Es gibt aber seit jeher Stimmen, die sagen, was müssen wir eigentlich tun? Wir müssten eigentlich einmal die ganze Bevölkerung durchtesten, damit wir einen wirklichen Überblick dafür haben, wie weit das Virus verbreitet ist. Denn das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass die 4- bis 6-fache Menge, Anzahl an Leuten haben, die mit Corona infiziert sind, die aber halt eben symptomfrei sind und es deswegen gar nicht merken, die aber trotzdem natürlich Überträger sein können. So, und jetzt in einer Situation, in der diese Virusmutante, die ja deutlich hochansteckender ist, das halt eben, das hinzubekommen, dann das einmal zu sehen, wer hat es, dann die Leute halt eben entsprechend mit Quarantäne dann nach Hause zu schicken. Das ist halt eben die Idee dahinter. In Klammern, es ist natürlich auch so ein bisschen der Versuch, die Zeit zu überbrücken, bis eben die Selbsttests da sind. Das heißt also, man macht das jetzt nochmal. Wir reden da ja jetzt nicht über einen langen Zeitraum. Es gibt mittlerweile 30 von diesen 30 Unternehmen, die ihre Tests angemeldet haben bei den verschiedenen Zulassungsstellen, die es gibt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da die Zulassung zu bekommen. Wenn die da sind, dann hat sich das auch so mit diesen Tests, mit diesen Schnelltests dann wieder erledigt. Dann werden die halt eben das Mittel der Wahl sein. Da sagte mir der Apothekerverbandschef auch, er geht davon aus, dass beispielsweise relativ viele Arbeitgeber dann dazu übergehen werden, sich diese Schnelltests zu besorgen. Denn wenn ich Geld ausgebe dafür, dass ich mir kein Virus in meinem Rechnersystem leiste, dann könnte es ja auch durchaus sein, dass ich gewillt bin, das bei meiner Belegschaft dann auch zu machen und einfach, um mich auch abzusichern, dass jetzt nicht demnächst ich alle nach Hause schicken muss, oder alle müssen in Quarantäne, weil sie Corona haben. Das wird nochmal eine spannende Entwicklung werden, wenn die denn da sind.
Okay, das heißt, im Prinzip ist das jetzt ein neuer Ansatz, dass man sagt, wir haben viel zu wenig getestet. Ich meine, hätte man ja eigentlich auch schon vorher drauf kommen können, ne? Also, ist ja jetzt ein bisschen spät eigentlich, oder?
Das ist ganz klar. Man hat sich natürlich auch jetzt in den vergangenen Wochen hat man sich wer weiß wie aufs Impfen immer konzentriert, auch in der kommunikativen Darstellung dessen, was in Deutschland passiert, ist ja per se eigentlich auch okay, dass man sagt, das Impfen ist halt eben das wirklich das, was uns aus dieser Krise herausführt. Aber es ist halt eben so, dass wir ja nun all diese Schwierigkeiten sehen, die mit dem Impfen verbunden sind, insbesondere wenn der Impfstoff nicht da ist und dann auch noch plötzlich eine große Diskussion darüber in Gange gesetzt wird, dass AstraZeneca womöglich doch deutlich schwerere Nebenwirkungen erzeugt und jetzt von vielen Menschen auch aufgrund der etwas geringeren Wirksamkeit jetzt als Impfstoff zweiter Klasse wahrgenommen wird, dann sieht man halt eben, dass man alleine sich nicht auf das Impfen konzentrieren darf und dass man halt eben das Ganze flankieren muss. Und das wird jetzt halt eben mit diesem Versuch gemacht, dass man sagt, die Bevölkerung so weit wie möglich durchzutesten, es aufdecken, wo es dann eben diese Herde gibt, konsequent mit Quarantäne gegenzusteuern und dann zumindest mal eine Atempause zu kriegen. Denn dieses mutierte Virus ist ja, wie wir seit dem Mittwoch wissen, deutlich weiter verbreitet und es es verbreitet sich immer schneller und wird demnächst, muss man leider davon ausgehen, eben die dominierende Virusvariante sein, die wir in Deutschland haben werden. Die sind jetzt bei 23%. Und das hat sich innerhalb kürzester Zeit, haben sich da die Zahlen verdoppelt. Also das ist halt eben eine sich schneller verbreitende Virusvariante. Und da muss ich halt eben auch entschiedener dagegen vorgehen. Dieser Vorstoß mit dem Testen ist übrigens nicht neu. Das ist, fand ich ganz interessant. Das hat beispielsweise ja auch mal ganz am Anfang ein Mitglied des Beratergremiums von Armin Laschet auch mal vorgebracht, die frühere Vorsitzende der Ethikkommission, die hat gesagt, wir haben viel zu wenig Testkapazitäten und es gab auch von führenden Wissenschaftlern, also von wirklich Elite-Universitäten aus den USA, gab es den Vorschlag, ihr müsst die ganze Bevölkerung durchtesten. Wenn ihr alle getestet habt und dann mit Quarantäne daran geht, dann könnt ihr das in den Griff kriegen. Solange ihr das nicht tut, wird es schwierig. Und das war natürlich noch zu einem anderen Zeitpunkt. Da hatte man nicht ausreichend Reagenzien, da hattest du keine, da war das auch noch schwieriger und hat länger gedauert, bis man die Testergebnisse bekommen hat. Jetzt haben wir Schnelltests, mit denen hat man das innerhalb von einer Viertelstunde. Die sind relativ praktikabel, da kannst du drauf warten, bis du dein Testergebnis hast. Musst du nicht dann noch irgendwie 48 Stunden zu Hause bangend an deinem Handy rumspielen und hoffen, dass du jetzt endlich mal die erlösende Nachricht bekommst und dann womöglich auch schon wieder neu infiziert hast. Also das ist halt eben jetzt wirklich mal der Versuch, das umzusetzen. Allein es ist natürlich weiterhin schwierig, so wie es bei uns mit dem Impfen läuft. Da muss mehr Tempo ran, wir brauchen mehr Impfstoff, das muss von der Organisation her besser werden. Und also es ist eine gute flankierende Maßnahme, würde ich sagen. Aber man darf es auch nicht überbewerten am Ende.
Was ist denn der Zeitplan? Also ab wann können wir damit rechnen, dass diese neue Teststrategie greift?
Ab dem das kommt jetzt ab dem 1. März, so hat es der Bundesgesundheitsminister angekündigt. Dann soll das umgesetzt werden.
Aber kommt es dann auch wirklich?
Das ist, wenn du das Interview mit Herrn Schäfer gehört hast, dann kann man da ja schon mal ein Fragezeichen dran machen. Wenn derjenige, der mit dem Lied ist, das Ganze umzusetzen, da schon sagt, ja, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll.
Weiß am 18. Februar jedenfalls noch nicht so ganz genau, wie das alles wird. Und wusste auch, glaube ich, noch nicht so richtig ganz konkret. Also ich meine, gut, natürlich ist es auch, glaube ich, inzwischen ein bisschen ein strategischer Punkt, die Erwartungen zu dämpfen und zu sagen, ja, easy, easy. Aber naja, ich glaube, er hat schon recht. Er hat ja den Punkt gemacht, dass er einfach glaubt, dass am 1. März schlangenweise Leute vor den Apotheken stehen werden oder auch vor anderen Institutionen, wo das möglich sein wird. Und ich meine, das wäre krass. Das wären dann wenige Tage noch bis dahin.
Da kann man kein Interesse dran haben. Nein, natürlich nicht. Und ich glaube aber, dass wir schon also bald erleben werden, dass es diese Selbsttests gibt und dass das sozusagen dann irgendwann schnell auch diese ganzen Fragen alle von selbst klären wird. Es ist ja zumindest schon mal ein gutes Signal, dass man sagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns zu testen, wir können das relativ schnell und unkompliziert machen. Es ist ja sowieso beispielsweise auch jetzt schon so, dass man das halt eben, das ist ja eine reine Kostenfrage. Also du kannst dich ja jetzt schon testen lassen. Du kannst jetzt zu deinem Testzentrum gehen, kannst sagen, ich habe keine Symptome.
Ja.
Übrigens, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wer keine Symptome hat, geht ins Testzentrum. Wer Symptome hat, wird sowieso nicht im Testzentrum behandelt, sondern wird sofort weiter zu seinem Hausarzt geschickt und wird da dann schnell getestet. Also das ist auch eine ganz klare Trennung. Das ist schon heute auch so. Mhm. Das ist ja eine reine finanzielle Frage. Also das wird jetzt einmal kostenfrei übernommen. Und sie hoffen, dass dadurch möglichst viele Leute dann einfach auch mal hingehen, die jetzt nicht gerade meinen, dass ihnen der Rotz aus der Nase läuft und der Hals belegt ist, sondern dass sie halt eben versuchen, auch möglichst viele von diesen unentdeckten Fällen dann aufzudecken und dadurch dann halt eben einen Überblick bekommen.
Ja, bin ich mal gespannt. Also die Vorstellung wäre mir jetzt auch fremd, ehrlich gesagt, zu sagen, ich habe jetzt keine Symptome, ich fühle mich topfit. Warum soll ich da jetzt hingehen und mir einen Test machen lassen? Es sei denn halt, ich habe was vor, ne? Also es sei denn, ich will meine alten Großeltern besuchen fahren. Dann wäre es wahrscheinlich was anderes. Naja, gucken wir mal.
Genau.
Diese ganze Teststrategie hat ja auch ganz viel dann damit zu tun mit dem Thema, über das wir jetzt sprechen, Kirsten, nämlich die Frage nach der Öffnung der Kitas. Also die Frage, wie kriegt man es eigentlich hin, einerseits den Regelbetrieb wieder aufzunehmen. Man muss ja sagen, sie waren nie wirklich geschlossen. Aber wie kriegt man es wieder hin, den vollen Regelbetrieb aufzunehmen, ohne dass da vielleicht auch durch diese neue Virusmutation dann die große Welle wieder losgeht?
Ja, Ja, ganz richtig. Also es ist jetzt diese Woche entschieden worden, dass die Kitas in die nächste Stufe übergehen. Das heißt, eingeschränkter Regelbetrieb. Das mit anderen Worten heißt es, dass Familienminister Stamp jetzt nicht mehr an die Eltern appelliert, dass die Kinder zu Hause betreut werden sollen. Die Kinder können jetzt wieder in die Kita kommen. Die Eltern müssen kein schlechtes Gewissen haben, dass sie sie schicken. Und bisher sind ja zwei Drittel aller Eltern in Nordrhein-Westfalen sind tatsächlich diesem Appell gefolgt und haben ihre Kinder zu Hause gelassen in den letzten Wochen.
Oh, das ist aber mehr, als ich gedacht hätte.
Ja, das ist im Schnitt, ne? Also es ist eine Zahl,
die im Landes... Ne?
Und das Problem ist eben auch, dass das sehr unterschiedlich war. In einigen Kitas gab es nahezu Vollbetrieb, 90% aller Kinder, in anderen kamen nur 10. Je nachdem, wie die Eltern das ermöglichen konnten, auch mit der Betreuung. Ja, also diese Phase ist jetzt vorbei. Jeder kann ab dem 22., also ab dem kommenden Montag, sein Kind wieder schicken. Das heißt mit anderen Worten für die Erzieherinnen, dass sie ziemlich volle Gruppen haben, die zwar getrennt sind und auch die eingeschränkte Betreuung bleibt. Also es werden pro Vertrag muss man 10 Stunden abziehen, wenn ich mein Kind für 35 Stunden angemeldet habe, darf ich es nur 25 Stunden schicken und so weiter. Aber es ist eben doch so, dass das Risiko für die Erzieherinnen insbesondere damit wieder ganz beträchtlich steigt. Also sich ja vorstellen, die können eben als eine der wenigen Berufsgruppen nicht Abstand halten. Diese Regeln, die für alle anderen gelten, wie sollen die das machen? Die müssen die Kinder wickeln, die müssen die trösten, die füttern die teilweise, also Abstand ist
utopisch. Selbst das mit den Masken ist ja schwierig, ne?
Genau, also da, je nachdem, da ganz kleine Kinder können dadurch ja auch sehr irritiert sein oder auch, das weiß ich nicht genau, da muss man sich ja auch mal schauen, inwieweit das schädlich ist. Kinder sind ja auch sehr anpassungsfähig. Aber es ist eben schwierig. Also Erzieherinnen sind da einem hohen Risiko ausgesetzt und es gibt auch Studien, die das belegen. Krankmeldungen von Versicherungen, Krankenkassen haben das bekannt gegeben. Dem widerspricht der Familienminister immer, der sagt, da sind auch die Verdachtsfälle mit drin, aber da ist die Datenlage nicht so ganz eindeutig. Also die Krankenkassen sagen da etwas anderes. Und um auf deine Frage zurückzukommen, da wäre es ja optimal, Tests zu haben. Also wenn jedes Kind, es gibt ja auch Spucktests, wie sie auch in Österreich schon zum Einsatz kommen, spucken kann jedes Kind ziemlich früh. Wenn man dann jedes Kind morgens mal so spielerisch spucken lässt und nachguckt, ob es infiziert ist, und dasselbe können die Erzieherinnen auch machen, dann hat man ja schon eine viel, viel größere Sicherheit, ob auch wirklich das Ganze dort verantwortbar ist oder nicht, oder ob ein Kind zu Hause bleibt oder nicht.
Ich wollte das gerade ganz kurz nur zu den Spucktests. Ich wollte das vorhin schon im Gespräch mit Max sagen. Ich warte ja ehrlich gesagt seit Ende Januar darauf, dass die Dinger endlich mal erhältlich sind. Ne? Irgendwie kuttet nicht. Also ich weiß, dass wir im Aufwacher-Podcast damals gesagt haben, also die zugelassen können sie jetzt langsamer werden und könnte jetzt passieren als nächstes. Jetzt haben wir irgendwie Mitte Februar und so richtig ist das noch nicht am Start.
Jetzt wollte ich mir gerade hatte ich gehofft, dass ich mir in der Zwischenzeit eben schnell diese Mail aufrufen kann, die das genau das beantwortet. Und zwar haben wir darüber nämlich mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gesprochen. Und die haben gesagt, dass ihnen 30 Anträge auf Sonderzulassung vorliegen für diese sogenannten Laientests, so heißen die. Und damit die aber sicher angewendet werden können von denen und auch dann entsprechend einen ordentlichen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten können, müssen sie halt, und so sagt es ein Sprecher, muss Sorgfalt das oberste Prinzip in den Prüfverfahren sein. Und deshalb hänge diese Prüfdauer in erster Linie von der Qualität und Vollständigkeit der bei Ihnen eingereichten Daten ab, insbesondere mit Blick auf unerlässliche Informationen zur Gebrauchstauglichkeit. Also sprich, die haben...
Also Idiotensicherheit.
Genau. Und sie müssen das am Ende halt eben so hinkriegen. Also das ist natürlich das, was in Deutschland gerne mal passiert, das sogenannte Blame Game. Also jetzt sagt natürlich die Zulassungsbehörde, wir haben nicht ausreichend Informationen vorliegen, die müssen jetzt erstmal alle da sein. Das heißt, die reichen erstmal ihr Zeug ein, dann haben sie nicht alles eingereicht und dann ist es für sie nicht nachvollziehbar und dann zieht sich das und zieht sich das und zieht sich das, weil wir natürlich in Deutschland immer dem doppelt, dreifach, vierfach gesicherten Schutz haben wollen und dass da nicht einer am Ende auf die blöde Idee kommt, jemanden zu verklagen, weil es dann nachher plötzlich das Ergebnis doch ein falsches ist. Also die sind...
Ja, ich will jetzt nicht in einen Rant ausbrechen, aber wir sind so beschäftigt damit, nicht Italien zu sein,
mach mal,
dass wir darüber irgendwie nichts auf die Reihe kriegen manchmal so. Ne? Und gleichzeitig nervt mich, dass wir uns in einer Tour darüber beschweren, dass es alles so lange dauert. Wieso geht das mit den Impfungen nicht glatt? Wieso? Und so weiter. Ich meine, wieso sind die Novemberhilfen noch nicht angekommen? Da denke ich mir auch so, ja, das ist natürlich furchtbar. Aber im Endeffekt gibt es in ganz vielen Ländern, auch in Europa, gar nichts. Und wenigstens gibt es hier Novemberhilfen und die werden ja hoffentlich irgendwann auch ausgezahlt, ist ja zugesagt worden. So, ne? Aber das ist immer so eine Mischung aus, wir wollen auf jeden Fall das alles ganz, 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 ganz doll richtig machen und dann verheddern wir uns tierisch in diesen ganzen Details. Es darf nichts schief gehen, es darf nichts korrupt sein, es darf nichts irgendwie. So, und dann passiert aber auch ganz lange nichts. Und alle beschweren sich am Ende alle darüber, dass ganz lange nichts passiert. Das macht mich wahnsinnig.
Also die Tests gibt es seit Ende Oktober, ne? Also diese Testsmöglichkeiten, also dass es die gibt und dass die nicht ganz schlecht sind, das weiß man seit Ende Oktober.
Gibt's, wie in, sind noch nicht auf dem Markt, aber gibt's, die existieren, die Technologie existiert.
Ja, genau.
Ja, verstehe.
Und in der Zwischenzeit, und das ist ja was manchmal auch untergeht inzwischen in der Diskussion, haben sich leider im letzten Quartal 500, bis Weihnachten glaube ich war es, 500 Erzieherinnen landesweit angesteckt. Und genau, viele, ne? Und deren Eltern, das weiß man gar nicht, ne? Und daher würde ich auch sagen, die dürfen sich jetzt zwar zweimal wöchentlich testen, das ist jetzt schon so, aber da gibt es auch wieder ein großes Aber, da müssen sie zum Hausarzt gehen. Und der Hausarzt hat meistens dann geöffnet, wenn die Kita auch geöffnet hat. Das heißt, dann ist die Erzieherin entweder beim Hausarzt oder sie ist in der Kita. Das Personal fehlt dann. Und dann haben wir die Situation, dass eine Erzieherin alleine ist mit einer großen Gruppe, die ja dann ab Montag auch wieder groß sein wird. Also das ist alles nicht zu Ende gedacht. Und ich glaube, manchmal ist das schade, dass das eben mehr als schade, muss man sagen, dass diese Dinge so lange dauern.
Und
ich finde, kann da auch die Entrüstung verstehen. Also es gibt eben viele Gewerkschaften und die da auch sehr entrüstet sind. Und Erzieherinnen haben eben auch anders als Lehrer keine FFP2-Masken und kriegen die nicht. Also die Lehrer kriegen zweimal jetzt pro Tag, zwei Masken pro Tag gestellt, kostenlos, die Erzieherinnen nicht. Und auf die Frage sagt dann der Familienminister, ja, das haben die Kita-Träger auch nicht beantragt und das war gar kein Thema. Ja, das ist dann wieder das Schwarze-Peter-Spiel. Es wird dann am Ende auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen und auch der Eltern,
verrückt,
die auch ein höheres Risiko natürlich haben, wenn die Kinder sich anstecken.
Gäbe es denn eine Alternative zu den Tests für die Erzieherinnen? Irgendwas, was sie sonst entlasten könnte, also mir fällt nichts ein, ich meine Impfen halt. Ne?
Virenfilter, auch das ist das nächste Thema, das völlig verschlafen wurde. Da hieß es immer, es ist nicht sicher, ob die vielleicht schädlicher sind sogar. Aber das ist vorgeschoben. Diese Virenfilter sind teuer. Es gibt inzwischen zwei Studien, die einwandfrei belegen, dass diese Virenfilter sinnvoll sind. Sie werden ja auch schon lange in OPs eingesetzt, in Arztpraxen eingesetzt, in Reinraumproduktionen, beispielsweise von Halbleitern braucht man die. Also das sind Geräte, die können dadurch, dass der Luftaustausch stattfindet und dass sie daneben die Luft filtern, können sie bis zu 98-99% der Viren in der Luft rausfiltern. Und da gibt es ein Programm der Landesregierung über 50 Millionen, das aber nur zu geringem Teil ausgeschöpft ist, weil es solche engen Voraussetzungen hat, Antragsvoraussetzungen, dass kaum eine Kommune sich die Mühe gemacht hat, das zu beantragen. Und zwar ist die Voraussetzung, dass man bestimmte Räume gar nicht lüften kann. Also wenn ich eine Schule habe mit einem Klassenzimmer, das sich nicht lüften lässt, oder eine Turnhalle, dann kann ich einen Antrag stellen, genauso bei den Kitas. Aber welche Kita kann denn überhaupt lüften, ständig Durchzug machen? Also das ist ja die Kleinen, gerade unter Dreijährigen, da sind Babys dabei. Also jeder, der ein Baby hat, der versucht alles, um es von Durchzug zu schützen. Und dann geht es in die Kita und da muss aber dann zweimal pro Stunde gelüftet werden für 5 Minuten mit Durchzug. Es ist ja auch wichtig, dass man Durchzug macht. Also es ist sehr, sehr entscheidend dafür, dass das auch wirkt mit dem Lüften, dass man Durchzug machen kann. Die meisten Schulen sind aber so gebaut, auf der einen Seite die Klassenzimmer, auf der anderen Seite ein Flur. Und nicht immer hat dieser Flur Fenster. Und nicht immer hat der Flur Fenster, die man öffnen kann. Also ist mit dem Durchzug sowieso schwierig. Die Frage müsste sein, warum legt man ein Programm auf, das so enge Voraussetzungen hat, dass die allermeisten Schulen und Kitas es überhaupt nicht in Anspruch nehmen können? Ich weiß es nicht, da haben, glaube ich, dann zu viele Bürokraten mitgewirkt. Also es ist nicht nachzuvollziehen, warum das so ausgestaltet ist, dieses Programm. Und jetzt gibt es viele Eltern, die schon die Initiative haben und auch das Geld in die Hand genommen haben, um selber diese Virenfilter zu beschaffen. Und selbst da sperren sich viele Kommunen und sagen, das wollen wir nicht, dass die in den Kitas aufgestellt werden, weil wir nicht genau wissen, ob die Kinder sich daran verletzen können, beispielsweise. Also das ist ein weiteres Versäumnis. Und ich mit Tests und Virenfiltern und Masken wäre ein ganz anderer Sicherheitsstandard in den Kitas zu erreichen, als es jetzt der Fall ist. Jetzt haben wir 2 Tests pro Woche und wer Lust hat, kann sich auf eigene Faust Masken beschaffen. Das ist jetzt der Standard.
Ja, das klingt alles sehr frustrierend. Was möglich wäre, naja gut. Gibt es denn bessere Nachrichten in Bezug auf die Universitäten und Hochschulen?
Ja, die Universitäten schlagen sich auch so durch. Das Wintersemester ist zu Ende gegangen am 12. Februar. Für viele Studierende steht jetzt die Prüfungsphase an. Für viele heißt es auch, dass sie die Prüfungen online absolvieren. Inzwischen haben wir dann ab dem Sommersemester, Drittsemester, die nie eine Vorlesung in live gesehen haben, sondern nur Online-Vorlesungen kennen, die nie wirklich mal das Feeling erlebt haben, Student zu sein, die keine Einführungsveranstaltungen hatten, keine Einführungswochen mit Partys, die einfach seit Beginn ihres Studiums nur vor den Laptops sitzen und sich alles selbst aneignen. Und das wird sich wohl eben im Sommersemester auch nicht mehr großartig ändern. Also es gibt in einigen Universitäten, beispielsweise in Köln, gibt es wohl den Versuch, die ersten, zweiten, Drittsemester, die eben bisher überhaupt nicht an den Unis waren, doch anteilig in Präsenzvorlesungen zu holen. Das hängt aber alles auch noch vom Infektionsgeschehen ab. Und da ist eben auch alles auf das Notwendigste beschränkt. Es gibt dann die Studiengänge, die naturwissenschaftlichen beispielsweise, da gibt es Labore, die geöffnet sein müssen. Und es gibt in den anderen, es gibt ja auch beispielsweise Musikwissenschaften, da ist auch teilweise Präsenz erforderlich. Das ist alles in sehr engem und eingeschränktem Maße wohl möglich, sodass eben das Studium nicht zum Erliegen kommt, aber die Studienbedingungen sind schwierig. Positiv ist zu sagen, dass die meisten Unis es ganz gut hinkriegen mit der Digitallehre, ne? Also Präsenzveranstaltungen, dass sie nicht stattfinden, kann ein bisschen verschmerzt werden und ist ein bisschen dadurch wieder gut gemacht, dass die Digitalvorlesungen sehr, sehr gut laufen und störungsfrei funktionieren und die Seminare.
Das heißt aber auch im Endeffekt, dass jetzt für das kommende Sommersemester erstmal so weitergemacht wird wie bisher und dann vielleicht zum Wintersemester wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden könnten eventuell?
Ja, also das ist noch zu früh. Das Wissenschaftsministerium geht jetzt hin und spricht mit den Universitäten darüber, wie es dann weiterlaufen kann. Sie haben ja schon einige Dinge in die Wege geleitet. Sie haben zum Beispiel die Regelstudienzeit verlängert, was ja gerade für BAföG-Empfänger sehr wichtig ist. Sie bekommen dann länger BAföG. Sie haben Freischussregelungen großzügiger gemacht. Das heißt, es gibt in einigen Studiengängen die Möglichkeit, einen Prüfungsversuch mehr zu machen. Und der wird dann eben nicht gewertet. Das ist das Entgegenkommen gegenüber den Studenten. Was ganz interessant ist, in Großbritannien gibt es eben ja auch schon seit längerem diese Digitallehre und auch die Digitalprüfung. Und im Guardian war neulich zu lesen, dass man sich in Großbritannien sorgt, weil viele pfuschen. Also in diesen Prüfungen, in diesen Online-Prüfungen, haben sich die Studierenden professionalisiert und es gibt auch Plattformen im Internet, die sich inzwischen darauf spezialisiert haben, in dieser kurzen Antwortfrist, die es in den Prüfungen teilweise gibt, ganz schnell die erforderliche Antwort zu geben.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie schön das Gefühl war, als man festgestellt hat, dass man nie wieder eine Prüfung machen muss im Studium?
Ja, das ist mir noch sehr präsent.
Das war für mich wie Aufwachen aus so einem komischen Traum, wo die ganze Zeit nur so Druck und auf einmal merkt man so, ich habe ja alles.
Aber ich habe ehrlich gesagt noch länger davon geträumt.
Ich träume da bis heute von. Ich träume bis heute davon, dass ich nicht für die Statistikklausur gelernt habe.
Oh. Ich träume vom Abitur. Ich träume mal, ich gehe zur Schule wieder und stelle fest, dass ich in so ein paar Wochen Abitur schreiben muss und denke mir so, was? Wieso muss ich jetzt nochmal Abitur schreiben? Das habe ich alles schon gemacht. Ich weiß doch gar nichts mehr. Da träume ich total oft. Ja. Imposter-Syndrom. Man denkt, man hat nur sein Abitur sich erschummelt. Welche Abiturnoten die Ländersache-Podcaster geschafft haben, das enthüllen wir beim nächsten Mal in der Ländersache. Für dieses Mal machen wir Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns an ländersache@rheinische-post.de und wenn ihr uns unterstützen wollt, schließt ein Abo ab unter rp-online.de/abo-ländersache. Kostet ganz wenige Euro im Jahr und ihr kriegt damit vollen Zugang auf RP Online und das gute Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Und wir sagen tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de